NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. November 1988. Der Todestag des Lyrikers und Übersetzers Erich Fried.
Ich glaube, dass die Weltlage deprimierend ist. Wenn wir Pech haben, dann werden wir alle durch die Bombe kaputt gemacht werden.
Sagt Erich Fried 1986, zwei Jahre vor seinem Tod, als das atomare Wettrüsten auf die Spitze getrieben wird.
Solange das aber nicht geschieht, haben wir alle Ursache, dagegen zu kämpfen. So habe ich doch zum Beispiel 6 Kinder und 3 Enkelkinder und also sehr guten Grund, auch rein egoistisch mich um das Weiterleben der Menschen zu bekümmern. Ich habe eigentlich gar keine Alternative.
Wer gegen die Gesetze dieser Gesellschaft nie verstoßen hat und nie verstößt und nie verstoßen will, der ist krank.
Vertonungen von Erich Fried Versen gibt es zuhauf. Hier Paul Kalkbrenner mit dem Gedicht Krank.
Und wer sich noch immer nicht krank fühlt, an dieser Zeit, in der wir leben müssen, der ist krank.
Erich Fried, ein Phänomen. Der Dichter hat es zum Bestsellerautor gebracht, zum meistgelesenen Lyriker seit Bertolt Brecht. Noch 30 Jahre nach seinem Tod werden laut Wagenbach Verlag jedes Jahr 20.000 Gedichtbände von ihm verkauft.
Wo auch immer er war, er konnte jederzeit ein Gedicht notieren, bei einer Abendgesellschaft oder in einem Autorentreffen.
Hanjo Kesting, langjähriger Leiter der Redaktion Kulturelles Wort im Norddeutschen Rundfunk.
Und diese Quantität seiner Hervorbringung war berühmt und auch berüchtigt. Ich habe im NDR-Casino mit ihm beim Mittagessen gesessen und zugesehen, wie er ein neues Gedicht notierte.
Ein Foto seiner Ehefrau Catherine zeigt Erich Fried privat. Ohne sein Markenzeichen, die schwarze Brille, im dunklen, ärmellosen Unterhemd, auf dem Kopf den Federschmuck eines Indianerhäuptlings.
In den 60er und 70er Jahren war er ja geprägt vom öffentlichen Bild des politischen Dichters wie kaum ein anderer. Was man nur langsam wahrzunehmen begann, war seine Sprachkunst, seine Sprachartistik, sein zuweilen magischer Umgang mit den Wörtern.
Der leidet an seinem Reichtum und der an seiner Macht. Ich leide an meinem Mitansehen wie der Tag an der Nacht. Der leidet an seiner Liebe und der an seiner Not. Ich leide an meinem dran denken müssen, wie das Leben am Tod.
Und was man ebenso wenig wahrnahm, waren seine menschliche Wärme und Güte, seine beinahe unbegrenzte Verständnis- und Versöhnungsbereitschaft. Er galt ja unter Kollegen und Freunden als der gute Mensch schlechthin. Und so habe auch ich ihn wahrgenommen in diesen vielen Begegnungen über fast 20 Jahre hinweg.
Geboren wird Erich Fried am 6. Mai 1921 in Wien. Sein Vater ist Spediteur, seine Mutter Grafikerin. Er bleibt das einzige Kind.
In der Schule war also der erste Schultag dadurch gekennzeichnet, dass ich gelernt habe, Jut, Jut, Spuck im Hut, sagt der Mutter, das ist gut. Auf diese Weise wurde mir klar, dass ich ein Jude bin.
Hinzu kommt eine weitere frühe Erkenntnis.
Ich war damals eine Art Wunderkind. Mit 6 Jahren habe ich über den blutigen Freitag ein politisches Gedicht gemacht.
Der Erstklässler kritisiert darin das Blutbad, mit dem die Wiener Polizei 1927 eine Arbeiterdemonstration beendet. Wenige Monate später geht er noch einen Schritt weiter. Als Polizeipräsident Schober auf der schulischen Weihnachtsfeier erscheint, weigert sich Erich Fried vor versammelter Elternschaft, sein Weihnachtsgedicht aufzusagen. Denn der Verantwortliche des blutigen Freitags sei im Saal.
Worauf Schober aufgesprungen ist und von seinem Gefolge begleitet den Saal verlassen hat, die Tür hinter sich zukrachen, weil er geglaubt hat, das sei abgekartetes Spiel. Mein Lehrer aber, ein linker Sozialdemokrat, kam zu mir und sagte, aber Erich, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Das ist ja großartig.
»1938 das nächste Schlüsselerlebnis. Nach dem Anschluss Österreichs durch die Nazis wird Erich Frieds Vater von der Gestapo verhaftet und gefoltert. Stunden nach seiner Freilassung stirbt er an seinen schweren Verletzungen. Erich Fried, 17 Jahre alt, flieht über Belgien nach England. Wenig später folgt ihm seine Mutter. Er schlägt sich als Hilfs- und Fabrikarbeiter durch.
Fried war kein großer Hasser, aber er war ein großer, in gewissem Sinn ein übergroßer Liebender. Die NS-Herrschaft hat ihn zum Beispiel nicht gehindert, Deutschland und Österreich in seinen ersten beiden Gedichtbänden, die noch in der Zeit des Zweiten Weltkriegs erschienen, regelrecht zu umarmen.
Und das, obwohl viele Familienmitglieder in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten ermordet werden, darunter Erich Frieds geliebte Großmutter. Als der Krieg vorbei ist, zieht es ihn nicht nach Österreich zurück. Auch ein Angebot der Humboldt-Universität in Ost-Berlin lehnt er ab, trotz aller Sympathien für kommunistische Ideen. Denn die Stalinisten sind Fried ein Graus. Lieber nimmt er in London eine Stelle als Radiokommentator für den German Service der BBC an.
Eine eigentliche Heimat hatte er nicht, als solche hätte sich vielleicht Israel angeboten, aber Fried gehörte zu den schärfsten Kritikern der Politik Israels gegenüber den Palästinensern und überhaupt des Zionismus, indem er eine Form von Rassismus sah.
1963 liest Erich Fried zum ersten Mal auf einer Tagung der legendären Gruppe 47. Nach seinen sogenannten Warngedichten folgt 3 Jahre später der große Durchbruch mit seinem Gedichtband
Und Vietnam und.
Spätestens bei den Vietnam-Gedichten gab es ja einen Aufschrei, auch in den Feuilletons und sogar bei Kollegen, die sagten, das ist doch keine Lyrik, wenn man diese Themen wie den Gaskrieg in Vietnam, wenn man das in ein lyrisches Gedicht hineinpackt. Fried hat diesen Unterschied zwischen reiner und unreiner Lyrik nicht gelten lassen. Mit Gedichten Wirkungen zu erzielen, Bewusstseinshaltungen zu verändern, das war schon ein Ziel, das er anstrebte.
Die Hauptaufgabe der Literatur ist, gegen die Entfremdung zu kämpfen, für das wirkliche Hören, Sehen, Fühlen, Denken gegenüber den Schablonen und den denkfeindlichen und sehfeindlichen Mustern in unserer Gesellschaft.
Erklärt Erich Fried seine Programmatik.
Was aber auftreten muss, wenn man gegen Entfremdung kämpft, ist, dass man in einer Zeit, in der es Massenvernichtungen gibt, dann muss man schon auch diesen Dingen nachforschen, wie es sich in der Mentalität der einzelnen Menschen abzeichnet, wie die Triebanlage der Menschen zu Grausamkeiten führen kann, über welche Transmissionen im Individuum die schlimmen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen überhaupt laufen können.
Ich will mich erinnern, dass ich nicht vergessen will, denn ich will ich sein. Ich will mich erinnern, dass ich vergessen will, denn ich will nicht zu viel leiden. Ich will mich erinnern, dass ich nicht vergessen will, dass ich vergessen will, denn ich will mich kennen.
Der Begriff Protestlyriker, als den ihn Günter Grass kritisierte, der passte gar nicht auf Erich Fried, denn er war ein Wortspieler von großer Virtuosität. Es gab da eine souveräne Zitat- und Anspielungstechnik. Ich möchte fast sagen, eine Form von lyrischem Sprachdenken, wo die Sprache sozusagen ihr eigenes Geschäft macht und wo Poesie und Erkenntnis scheinbar mühelos ineinander fließen.
So der Friedkenner Hanjo Kesting.
Dass die Literatur die Welt verändern kann, ich weiß nicht, ob er daran geglaubt hat, aber er hat sicher darauf hingewirkt und hinwirken wollen, dass man das Bewusstsein der Menschen verändern kann. Seine Lyrik hat ja zuweilen wie ein Dechiffrierinstrument gearbeitet. Fried zielte auf einen kritischen Umgang mit der Sprache, auf eine Entschlüsselung oder sogar Entlarvung eingefahrener Sprach- und Denkgewohnheiten, um gesellschaftliche Stereotype aufzulösen und unerkannte Machtstrukturen zu dechiffrieren, zu erkennen.
Ich will mich erinnern an alles, was man vergisst. Denn ich kann nicht retten, ohne mich zu erinnern. Auch mich nicht und nicht meine Kinder. Ich will mich erinnern an die Vergangenheit und an die Zukunft.
1968 kündigt Erich Fried bei der BBC in London. Er wird zum literarischen Handlungsreisenden. Hauptziel die junge Bundesrepublik mit ihren linken Zeitungen und gut zahlenden Rundfunkanstalten. Auch die Studentenproteste unter Federführung von Rudi Dutschke stärkt er. Die Rechten sprechen bald nur noch vom Störenfried.
Die Springerpresse hat dann geschrieben, wo immer es galt, Leute aufzuhetzen oder einzupeitschen, war ich vorhanden, auch an mehreren Stellen gleichzeitig. Natürlich war ich nur selten an mehreren Stellen gleichzeitig, weil das physikalisch unmöglich ist. I've been waiting so long to be where I'm going
in the sunshine of your love. Erich Fried ist im Geschäft. Der linke Berliner Wagenbach Verlag wird seine intellektuelle Heimat.
Wie kamen die Manuskripte an? Auf der Rückseite von Formularen oder Wurfsendungen. Auf gelbem, hellgrünem oder überraschenderweise auch mal weißem Papier. Oft übersät von Korrekturen mit kräftigem Filzstift über dem ursprünglichen Text. Und falls das nicht ausreichte, griff er zum äußersten Mittel. Die Strophe wurde mit Leukoplast überklebt.
So beschreibt Klaus Wagenbach in seinem Erinnerungsband Die Freiheit des Verlegers das produktive Chaosprinzip Erich Frieds.
Für ihn war jede letzte Fassung eines Gedichts immer nur eine vorletzte. Jede Anordnung innerhalb eines Bandes nur eine vorläufige. Jeder Titel nur ein Vorschlag. So haben wir bei jedem der über 20 Bücher viele Stunden telefoniert oder diskutiert über manchen einzelnen Wortlaut, über die Auswahl, die Anordnung oder den Titel.
Höre, Israel. Lautet 1974 der nächste Skandalband Erich Frieds. In ihm attackiert er die Israelis als Kriegstreiber. Doch schreibt der Lyriker des aufrechten Gangs nicht nur Warn- und Empörungsgedichte. Er profiliert sich, scheinbar ganz nebenbei, auch als Übersetzer von Shakespeares Dramen oder von Dylan Thomas. Und er landet 1979 seinen größten Bestsellererfolg nicht mit politischen Bekenntnissen, sondern mit Liebesgedichten.
Und nun kamen diese schönen Liebesgedichte als Rückwendung zu dem ältesten poetischen Rohstoff, Angst und Liebe, Trauer und Tod. Und Fried fand dafür erstaunlich einfache und einprägsame lyrische Formen. Die Leser haben offenbar hier bei ihm etwas gefunden, was sie in der Lyrik anderer Autoren vermissten oder was dort nicht mehr so unmittelbar zu ihnen zu sprechen vermochte.
Sein berühmtestes Liebesgedicht folgt Jahre später.
Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
Weit über 2000 Gedichte schreibt Erich Fried bis zu seinem Tod am 22. November 1988, heute vor 30 Jahren.
Es ist ein bestimmter Sprachzwang, unter dem er stand. Dieser Sprachzwang glückte manchmal zu einem hervorragenden Ergebnis und manchmal ging es auch daneben.
So die Einschätzung des Publizisten Hanjo Kesting.
Er zeigte auch die Bereitschaft, was man ja auch eine Form von Radikalität nennen könnte, sich mit Neonazis an einen Tisch zu setzen. Fried war ein großer Liebender. Er wollte die für den Narzissmus anfälligen Menschen nicht einfach ausgrenzen, sondern darüber nachdenken, welche Gründe sie dafür anfällig machten, um sie vielleicht zurückholen zu können. Und das ist heute nicht anders als damals. Man kann solche Menschen nicht einfach abschreiben.
Der leidet an seiner Habsucht und der an seiner Lust. Ich leide an meinem Nicht-Helfen-Können, wie das Herz an der Brust.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an Erich Fried, der am 22. November 1988 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.